Das ist ein Interview mit Herrn Dr. Albert Steidl am 22. Oktober 2014 um 10.15 Uhr in Leogang Hütten. Das Interview führt Alfred Berghammer für das Projekt Das war unsere Zeit. Herr Dr. Steidl, danke, dass Sie zur Verfügung stehen, dass wir ein bisschen über Ihr Leben, über Ihre Erfahrungen sprechen. Können wir ganz vorne beginnen, Ihre Familie, Ihre Eltern, Ihre Geschwister? Bitte.
Ja, ich wurde zwar in Dinten geboren, mein Vater übernahm aber schon 1929 die Leitung der Volksschule in Hütten, wo dann im Lauf der Jahre meine weiteren 6 Geschwister, mit Ausnahme meines Bruders Peppi, der auch in Dinten geboren wurde, auf die Welt gekommen sind. Wir erlebten die Kindheit in Hütten in völliger Ungezwungenheit. Wir hatten, was damals noch nicht so benannt wurde, eine wunderbare Dorfgemeinschaft. Wir waren ungefähr 12, 15 Kinder im ungefähr gleichen Alter, die jeden Tag oder fast jeden Tag spielend am Dorfplatz beisammen waren. Der Dorfplatz ist vor der Kirche, daneben war die Feuerwehrzeugstätte mit dem Spritzenschlauchturm, davor ein Brunnen, und das war eigentlich der Großteil unserer Spielstätten. Daneben haben wir natürlich auf 2 sogenannten Sportplätzen, es war ja nichts anderes als unbearbeitetes Gelände, Völkerball gespielt und was halt die Ballspiele sind. Im Sommer, im Herbst, da waren wir so intensiv tätig, dass unsere Mütter am Abend vor das Haus treten mussten und uns heimrufen, sonst hätten wir wahrscheinlich bis Mitternacht gespielt. Im Winter war das natürlich für uns immer ein besonderes Erlebnis. Wir hatten ja sehr viel Schnee, fast immer von Nikolaus bis mindestens Ostern ab und zu bis Mitte Mai. Skifahren stand bei uns an erster Stelle. Das war eine Nachmittagsbeschäftigung, wobei wir die verschiedenen Gelände südlich und nördlich unseres Ortes nützten. Dabei natürlich nicht nur Skifahren, sondern es wurden Sprungschanzen gebaut und so weiter.
Das mussten Sie natürlich alles hinaufstapfen?
Ja, ja.
Oder sind Sie auch mit Pfählen schon gegangen?
Nicht. Pfähle gab es damals nicht. Dann hatten wir beim Beckenrhein, heißt es, oft riesige Wächten, und in diese Wächten hatten wir Gänge gegraben mit Kammern und allem drum und dran, und ab und zu haben wir eine Kerze hineingestellt, dass es sogar warm geworden ist. Wir waren uns der Gefahr, dass die Wächte abbrechen konnte, gar nicht bewusst. Jedenfalls kamen wir Kinder ohne Fernsehen, ohne Radio und ohne alles glänzend zurecht. Während der Schulzeit dann.
Darf ich noch fragen, wie war es mit der Ernährungssituation? Nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, hat es ja da in Österreich teilweise sehr schwierige Verhältnisse gegeben. Hat man da was gespürt in Leogang-Hütten?
Eigentlich nimmer. Natürlich, wir schon. Insofern, jeden Dienstag war ein Hüttengottesdienst. Und meine Mutter musste nach dem Gottesdienst für den Kobrater Frühstück machen. Dafür hat sie einen Schilling 50 bekommen. Der Kobrater hat Kaffee, zwei Semmeln, Butter und Marmelade gehabt. Und wir Kinder warteten immer sehnsüchtig drauf, dass er nicht alles essen würde. Weil Semmeln oder sowas war ja für uns eine Rarität. Ja, ja. Aber die Kooperatoren, die Jungen, waren selbst immer hungrig, haben uns nie etwas übrig gelassen. Ja, wir haben die Bauernkinder oft beneidet, weil die hatten Butterbrote. Dafür hatten sie oft keine Schuhe, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und ja, es war schon sehr einfach. In der Schule war es so, dass die ersten drei Klassen beisammen waren, das heißt die ersten drei Schulstufen, und mein Vater unterrichtete von der vierten bis zur achten Schulstufe. Mhm. Mein Vater war der beste Pädagoge, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ein Salfeldner, der dann das Doktorat gemacht hat, hat in einem Buch geschrieben, dass er von den Vorträgen meines Vaters bis zur Promotion profitiert hat. Also ich habe, wie gesagt, keinen so guten Pädagogen mehr gefunden. Wir mussten nie Hausaufgaben machen. Die Schüler mit den weiten Schulwegen brauchten keine Schultaschen schleppen. Nur zu Weihnachten, zu Ostern und zu Pfingsten trugen sie die Schultaschen nach Haus. Aber alles haben wir in der Schule gelernt. Es war unglaublich, welches Wissen wir von unserem Vater erfahren haben. Nur einmal hat er mich natürlich, oder nicht natürlich, sehr gekränkt. Ich war mit Abstand der Beste in Geschichte. Hat mich interessiert, habe sehr viel gewusst. Und in Geschichte gab mir mein Vater einen Zweier. Heute weiß ich warum. Er wollte damit zeigen, dass ich nicht bevorzugt werde. Hätte er mir einen Zweier gegeben in Singen oder Zeichnen, dann hätten alle gesagt, ja, er kann es nicht besser. Ja. Aber in Geschichte habe ich es gewusst, bin ich einfach der Beste. Also die Note hat mir sehr lang wehgetan. Mein Vater hat übrigens, wie er gekommen ist, die ländliche Fortbildungsschule gemacht. Und zwar hat das so funktioniert, dass ungefähr, ja, 30 junge Burschen zwischen 17 und 30 Jahren Unterricht bekamen, zweimal in der Woche. Und später haben wir Bauern gesagt, alles, was sie wissen, hätten sie in dieser Fortbildungsschule gelernt. Diese Fortbildungsschule hat übrigens mein Bruder, also 1957 Lehrer in Hütten wurde, fortgesetzt für die Weltkriegsteilnehmer, die froh waren, ihr Wissen aufgefrischt zu bekommen.
Sie haben die Volksschule gemacht von 33, 34, 34, oder? bis
33 in die Volksschule, ja. 37.
Bis 37.
Ja, bis 37 und dann die Hauptschule. In der Volksschule im Winter sind die Kinder gekommen, oft mit durchnässten Schuhen, durchnässten Handschuhen und so weiter. Die wurden dann um den eisernen Ofen in der Klasse aufgehängt und getrocknet. Im Sommer kam zum benachbarten Hüttwirt das Plattlauto. Plattl war eine Brauerei in Salvelden und brachte das Bier. Und es war für uns immer eine Besonderheit, wenn wir bis Leogang mitgenommen wurden. Ungeachtet dessen, dass wir dann 4 Kilometer auf der ständigen staubigen Straße barfuß wieder zurückgehen mussten. Ja, ja. Das war auch am Sonntag, ja. Da war natürlich selbstverständlich jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Mhm. Und beim Heimgehen, obwohl kaum Auto auf dem Weg waren, aber auch Fahrräder, Wegen haben gestaubt, sind wir oft ziemlich weiß heimgekommen.
Die Hauptschule war in Leogang?
In Salvelden.
Ah, in Salvelden.
Ja, ja. Mhm. Es gab Auseinandersetzungen mit den Leogangern. Wenn wir zur Beichte gingen, weil am Vortag der Kommunion mussten wir beichten gehen, und da kam es nachher oft zu Raufereien. Genauso beim Palmtragen am Palmsonntag versuchten die Vordertaler, wie wir sie genannt haben, uns Hintertaler, die Palmbäume abzuräumen, was halt da alles so geschehen ist. 1937 kam ich dann an die Hauptschule. Übrigens, die wenigen aus der Volksschule in Hütten, die an die Hauptschule kamen, haben fast alle mit Vorzug dort abgeschlossen. Also auch wieder ein Beweis für die hervorragende Ausbildung durch meinen Vater. Die Mutter hatte es natürlich mit so vielen Kindern sehr schwer, denn wir hatten ja nur 3 Räume. Die Küche, das Arbeitszimmer meines Vaters und das Schlafzimmer. Später ist da noch ein kleiner Raum dazugekommen. Oben im ersten Stock, wo die Klassenräume waren, war noch das sogenannte Messerzimmer, wo die kirchlichen Gewänder und Geräte für den Dienstag, Gottesdienst, einmal im Monat am Sonntag, Gottesdienst aufbewahrt wurden. Und es war natürlich sehr streng, da durften wir fast nicht hinein. Und mein Bruder Theo ist uns einmal rausgekommen, war im Messerzimmer, und als wir ihn, er war noch klein, gefunden haben, saß er am Boden und rings um ihn herum die Hosteen verstreut. Ach, Gottes Willen, wir dürfen ja keine Hostee angreifen. Das war ja nur dem Pfarrer vorbehalten. Aber die Angst, der Pfarrer könnte das sehen, wie die Hosteen am Boden liegen, hat uns natürlich dazu gebracht, dass wir selbst die Hosteen wieder aufhoben. Ich war ja auch Ministrant mit den lateinischen Gebeten. Hat mir eigentlich Spaß gemacht, genauso bei der Maiandacht. Da mussten wir aushelfen, weil da hatte man einmal keine Vorbeter. Und da wurden Höck, Leo und ich gebeten, Vorbeter zu sein. Haben wir ganz brav gemacht, aber halt mit allen Blödeleien, die damit verbunden sind, gegenseitig oft aufgestachelt zu Lachkrämpfen. Das war nicht immer ganz einfach, da noch andächtig zu sein. Jedenfalls.
Darf ich noch einmal zum Wohnen zurückkommen? Aber das richtig verstanden, Sie haben nur ein Schlafzimmer für die gesamte Familie gemacht.
Ja, ja.
Das heißt, 7 Kinder und die Eltern in einem Schlafzimmer.
Ja, das muss ich relativieren. Es war dann daneben ein kleines Kammerl, mhm, und da wurde dann ein Bett hineingestellt, mhm, und mein Bruder Pepe und ich schliefen dann in einem Bett. Aha,
ja.
Und unser jüngster Bruder Georg ist geboren worden, als der Vater schon schwer krank nicht mehr im Haus war. Mhm. Also, sodass ja, 4 Kinder, mhm, drin geschlafen haben. Also beim Besuch der Hauptschule mussten Höck, Leo, unser Nachbar, mhm, und ich zum Bahnhof nach Leogang. Mhm. Das war ein Weg von ungefähr 3/4 Stunden bis 1 Stunde. Sommer kein Problem, nur beim Heimgehen, weil da mussten wir Maikäfer fangen und da hat sich ja so viel abgespielt. Ja. Da war noch Wald, wo jetzt die neue Talstation hinkommt. Da waren ab und zu, heute sagt man ja Roma und Sinti, mhm, Zigeuner. Mhm. Es waren im Frühjahr die Arbeiter, die Holz schälten, da wurde Holz meterlang abgeschnitten, es musste geschält werden und wurde dann nach Halle in die Papierfabrik gebracht. Mhm. Im Winter war der Weg fast immer geräumt, weil schon in der Früh die Holzfuhrwerke vom Sägewerk Hartl, mhm, unterwegs waren. Aber ab und zu war so viel Schnee, dass die Fuhrwerke nicht durchkamen, und da mussten wir selbst schauen, wie wir zum Bahnhof kommen. Ja. Selbstverständlich konnten wir da um 7 Uhr, da ging normalerweise der sogenannte Schülerzug, konnten wir nicht dort sein, kamen oft erst zum nächsten Zug um 9 Uhr, mhm, zurecht. In Söfön war doch eine weitere, fast halbe Stunde vom Bahnhof in die Hauptschule, oft bitterkalt neben der Urslau. Also wir haben da schon einige Male sehr gefroren. In der Hauptschule wurden wir relativ schnell integriert. Mhm. Wir haben ein bisschen Hemmungen gehabt gegenüber den Bürgern von Saalfelden, aber es hat sich dann recht bald gegeben. Wir haben Freunde gefunden und so ist es eigentlich ganz gut verlaufen.
War das eine reine Bubenklasse?
Oder? Reine Bubenklasse. Hm. Erst in der 4. Klasse war in Stenografie und Maschinenschreiben gemischter, hm, Unterricht. Auch wenn ich mich nicht täusche, in Französisch. Mhm.
Das heißt, Sie haben als Fremdsprache damals Französisch gelernt, nicht Englisch?
Französisch, ja. Aber das war freiwillig.
Aha,
das war,
ja,
kein Zwang.
Ja.
Das Jahr 37, 38 war von politischen Unstimmigkeiten, um es milde zu sagen, geprägt. Mein Vater war ja Funktionär der Christlich-Sozialen und in Leogang waren sehr starke Gruppen Nationalsozialisten, mhm, und gleich starke Gruppen Sozialisten. Und alle drei Gruppen, Christlich-Soziale, Nationalsozialisten und Sozialisten, standen sich relativ abweisend gegenüber. Da hat es Unstimmigkeiten bis zur Familie gegeben. Mhm. Mein Vater war beispielsweise Gründungsmitglied des Trachtenvereins Spielberger, aber er ist noch nicht einmal 2 Jahren ausgetreten, weil die ins Völkische, um nicht zu sagen, nationalsozialistische Fahrwasser gerieten. Was mir besonders in Erinnerung ist, am 12. März 1938, als ich in der, oder war es am 11. März, als ich in die Hauptschule ging mit Höck Leo, sahen wir in Saalfelden am Boden lauter kleine silberne Hakenkreuze. Die müssen wahrscheinlich in Deutschland schon geprägt worden sein und wurden dann entweder abgeworfen oder verstreut. Am 13. März ist dann mein Vater verhaftet worden. Er war da zusammen mit dem Bürgermeister Herbst der erste Leoganger, der eingesperrt wurde. Als er zurückkam, sagte er mir, wir müssen sein Motorrad holen, denn das Motorrad wurde konfisziert. Und dann sagte man ihm, er könne es wiederholen. Ja, das sind Höck Leo und ich, den ich gebeten habe, mir zu helfen. Mein Vater wollte das nicht tun. Gegangen, wollten mit dem Motorrad heimfahren. 13 und 11 Jahre, Wahnsinn. Aber wir konnten es Gott sei Dank nicht starten und mussten es schieben, schwere Maschine. Und beim Brent-Bichl, heute geht die Straße anders, waren wir zwei nicht mehr imstande, das schwere Gefährt hinaufzuschieben. Haben wir warten müssen, bis ein dritter Erwachsener kommt, der uns hilft. Dafür sind wir dann wirklich auf der anderen Seite aufs Motorrad aufgesessen und den Hügel hinuntergefahren. Ja. Mhm. Daheim haben wir dann festgestellt, dass Gott sei Dank kein Benzin drinnen war. Ja.
Hat Ihr Vater dann später auch noch Probleme gehabt mit der Obrigkeit?
Große Probleme. Er hat dann schon krank die Hauptschullehrerprüfung gemacht und war wegen seiner Gesinnung immer unter Beobachtung. Und dann kam es zum Eklat. An den kann ich mich sehr gut erinnern. Auf dem Dorfplatz, damals Adolf-Hitler-Platz, in Hütten stand das sogenannte Narvik-Schild und das musste mit Bronze oder konnte mit bronzenen, silbernen und goldenen Nägeln benagelt werden. Und zwar, glaube ich, das Narvik-Schild. Und der Preis der
Nägel. Ich darf nur fragen, Narvik-Schild, wie viele Kilometer es nach Narvik sind, oder?
Nein, die Soldaten haben ja dann alle einen Narvik-Schild am Ärmel gehabt, die in Narvik gekämpft haben.
Die in Narvik gekämpft haben, ja. Mhm.
Und da gab es eben die verschiedenen Preise oder Kosten für jeden Nagel. Mhm. Und mein Vater hat, glaube ich, nur einen Silbernagel und keinen Goldnagel genommen, obwohl man der Meinung war, als Oberlehrer hätte er das Geld, um einen anderen Nagel zu kaufen. Und da kamen dann die zwei Nachbarn, der Förster von da und dort unten der Nachbar, und haben meinen Vater in seinem Arbeitszimmer heftige Vorwürfe gemacht. Ich war Zeuge. Und mein Vater hat ihnen erklärt, weil damals waren wir 6 Kindern, dass er eben haushalten muss, dass er das Geld nicht so ohne weiteres hat. Und die Auseinandersetzung steigerte sich immer mehr. Ich habe meinen Vater noch nie so außer Rand und Band gesehen wie damals. Es wurde geschrien und schließlich hat mein Vater die beiden hinausgeworfen. Mit dem Ergebnis, einige Wochen später bekam er den Einberufungsbefehl. Das muss er sich vorstellen, ein 42-jähriger Vater von 7 Kindern muss einrücken. Da hat der Bürgermeister Empel, der sehr viel für die Gemeinde getan hat, gesagt, Leute, ihr könnt einen Familienvater nicht in den Krieg schicken. Was tun wir, wenn der Feldner hat die Gemeinde eine Familie mit 7 unmündigen Kindern? Das ist nicht zu verantworten. Und er hat es erreicht, dass er tatsächlich nicht einrücken musste. Zum Bürgermeister Empel muss ich etwas sagen. Er hatte da bei dem Haus, im Turmhaus, ein kleines Geschäft, war von Anfang an Nationalsozialist, hat nie ein Hehl draus gemacht. Ihm wurden Schwierigkeiten gemacht, noch und noch. Jeder Antrag von ihm auf Konzessionserweiterung oder Entgegenkommen bei verschiedenen Sachen wurden abgelehnt. In der Gemeinde wurde sogar ein Antrag gestellt, ihn aus der Gemeinde auszuweisen. Und als er dann 1938 Bürgermeister wurde, hat er sich nie revanchiert. Im Gegenteil, er war ein Bürgermeister, der respektiert und geachtet wurde. Und weil er seine nationalsozialistische Gesinnung nie verleugnet hat, haben auch die sogenannten Märzveilchen, die erst im März 38 Nationalsozialisten wurden, gegen ihn keine Chance gehabt. Er wurde so respektiert, auch von den oberen Stellen, dass er seine Wünsche durchbringen könnte. Wie viele Bauern, die schwarz geschlachtet haben oder zu wenig abgeliefert haben, wurden durch ihn vor härteren Strafen befreit oder ausgenommen, weil er sich einfach sehr eingesetzt hat. Ja, dann kamen die Siegesmeldungen. Ich kann mich erinnern, dass wir mitgefiebert haben, wer mehr feindliche Flieger abschießt, Mölders oder Galland. Da war ein Wettstreit zwischen diesen beiden sogenannten Lufthelden, wer als erster das Eichenlaub zum Ritterkreuz bekommen würde und was ja diese kindlichen Vorstellungen sind. Kann mich an die Sondermeldung beim Einmarsch nach Paris noch sehr gut erinnern, mit Fanfaren und allem drum und dran. Nur, ich war Zuschauer. Ich hätte gern bei der Hitlerjugend in Leogang mitgemacht, weil die Sport betrieben und ich sportbegeistert war. Aber mein Vater hat es mir verboten und so musste ich zuschauen, wie übrigens auch mein Bruder Peppi, der ein Jahr später in die Hauptschule kam und auch nicht bei der Hutlerjugend sein durfte. Nach der Hauptschule.
Können wir in der Hauptschule noch kurz bleiben? Wie hat sich der Unterricht verändert? Oder was hat man gemerkt, dass jetzt ein anderes Regime ist? Sie sind ja 37 in die Hauptschule gekommen.
Ja.
Und in die Zeit des Hauptschulbesuchs ist ja dann der Wandel gekommen. Ja. Was war da anders?
Nicht allzu viel. Der Hauptschuldirektor Wallinger war konservativ, gemäßigt. Unser Klassenvorstand Landerer war, glaube ich, sogar ein Schulkollege meines Vaters, durchaus objektiv. Und ich kann mich nicht an nationalsozialistische Strömungen erinnern, erinnern, es sei denn solche, die von den Schülern ausgegangen sind. Da sind natürlich manche Blödheiten gewesen, aber sonst eigentlich nicht. Nach der Hauptschule war die Frage, was tun? Da gab es die Berufseignungsprüfung und da wurde mir attestiert, Förster, Bauer, vielleicht auch was Kaufmännisches. Und weil mein Schulkollege Reinhard Berker an der Handelsakademie nach Salzburg ging und auch die Schulkollegin Inge Weninger, dachte ich mir, gehst auch einmal in die Handelsakademie. Es ist auch dann so geschehen. Das erste Jahr war ich privat untergebracht. Dann kam ich in das Schülerheim am Mönchsberg mit dem Heimleiter Brettenthaler, ein 38er Pfeilchen, und da hatte ich natürlich ein Problem, weil alle haben die Hitleruniform gehabt. Ich durfte nicht zur Hitlerjugend gehen. Die anderen sind am Sonntag ausmarschiert, haben Touren gemacht, Ausflüge. Ich musste Sonntag in die Müllnerkirche. Und dann eines Tages hat mir der Heimleiter den Kirchenbesuch verboten. Ich habe das meinem Vater dann gesagt und der hat sich sofort mit Brettenthaler in Verbindung gesetzt und hat es erreicht, dass ich weiterhin in die Kirche gehen konnte. Hat den Vorteil gehabt, dass ich am Nachmittag allein im Schülerheim war und war um 2 Uhr immer die Wunschsendung. Da wurden wunderbare Musikstücke mit prominenten Sängern und Schauspielern geführt. Wir hatten im Schlafzimmer einen kleinen Detektor und mit dem konnte ich das alles hören. Im Schülerheim waren auch dann meine Lebensfreunde, der Dr. Alichammer und der Franz Schmidlechner, mit denen ich dann das ganze weitere Leben freundschaftlich verbracht habe. Und wir waren schon im Schülerheim unzertrennlich, täglich die gleichen Schulwege, entweder hinunter in die Reichenhallerstraße und durch die Stadt zur Handelsakademie, die war in der Paris-Lodon-Straße, oder über den Müllnersteg, je nachdem, wie wir aufgelegt waren. 1943 und 1944 war die Fortsetzung der militärischen Ausbildungen, die bereits 1942 begonnen wurde. Und eine der vormilitärischen Ausbildungen war in Hintermoos im Hotel Plattl. Eines Tages, es war im Winter, hatten wir am Nachmittag einen Hang zu queren, der lawinengefährdet war. Das hat unser Unteroffizier erkannt und wir durften nur einzeln den Hang befahren. Und tatsächlich ist dann nach dem letzten sofort die Lawine abgegangen. Am Abend hatten wir dann am gleichen Tag Schulung. Den ganzen Tag waren wir im Skigewand unterwegs und waren dann im Trainingsanzug, Patschen und so weiter. Und dann hieß es Feuer. Wir stürzten aus dem Saal. Tatsächlich stand das Hotel schon in Vollbrand. Es konnte nicht mehr gelöscht werden und ist bis an die Grundmauern abgebrannt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das Feuer später ausgebrochen wäre, denn wir waren im obersten Stockwerk, in einem der beiden Mansardenzimmer, wo wir waren, je zu zweit ausgebrochen. Mhm. Welchen weiß man nicht und wodurch weiß man auch nicht. Wäre es einige Stunden später passiert, ich weiß nicht, ob wir nicht mitverbrannt wären. Mhm. Jedenfalls bekamen wir dann in der Nacht noch Uniformen, wurden nach Saalfelden gebracht. Ich ging von Saalfelden die 11 Kilometer nach Hütten, Uniformmantel, Reserveski etc. Hatte nichts Besseres zu tun, als am nächsten Tag am Becken rein, das ist der Hügel da drüben, hinaufzugehen und auf der eisigen Spur hinunterzufahren, damit mich alle in der Uniform sehen. Und ich saß hinunter und plötzlich mache ich einen fürchterlichen Sturz. Und als ich aufstand, habe ich gesehen, dass zwischen zwei Bäumen eine Wäscheleine gespannt war, die genau in Halshöhe war.
Ja, Wahnsinn.
Also wäre ich mit vollem Schwung da dran gefahren, ja, wäre ich stranguliert worden. Also innerhalb von 24 Stunden zuerst die Lawine, dann der Brand, ja, ja, und dann die Strangulation. Ja. Ist ganz merkwürdig.
Dieser Sturz ist schon vor der Wäscheleine passiert, oder?
Ja, eben. Ja. Die, ja. Wie ich aufgestanden bin, war die Wäscheleine über mir.
Nein, Wahnsinn. Ja.
Und plötzlich bekomme ich die Vorladung von der geheimen Staatspolizei zu einem Verhör aufs Gemeindeamt in Saalfelden. Mhm. Ja, ich gehe mit 15 Jahren hinaus, ist einer der berüchtigten Gestapo-Beamten und hat mich verhört. Er wollte unbedingt von mir das Geständnis haben, ich hätte das Feuer gelegt. Hm. Weil es eben, wie gesagt, in einer der beiden Mansarden, wo ich war, ausgebrochen, ja, ist. Und er hat mir sehr zugesetzt. Hm. Er hat mich nicht geschlagen, aber psychisch schwer zugesetzt. Hm. Ich war schon ziemlich verstört. Und immer wieder hat er gesagt, wenn du nicht gestehst, dann hängt der morgen. Draußen war der Hausmeister, ein Kommunist aus Hallein, der sozusagen als Reservetäter in Frage gekommen wäre. Ja, ich konnte nichts gestehen, weil ich nichts getan habe. Es ist aber durchaus möglich. Da waren so Spiralheizkörper und da haben wir unsere Sachen getrocknet. Durchaus möglich, dass dadurch der Brand entstanden ist. Ja, und einige Wochen später bekomme ich eine neuerliche Vorladung. Diesmal in der Franziskanergasse 2 wieder ein Verhör durch die Gestapo. Na, war wieder ohne Geständnis, weil ich nichts zu gestehen hatte. Ich kann mich an das zweite Verhör nicht mehr so genau erinnern wie an das erste, aber angenehm war es sicher nicht. Was das Interessante ist, in der Franziskanergasse 2, wo mich die Gestapo verhört hat, war ich 30 Jahre später als Landesrat mit meinem Büro.
Ja.
Ich habe schon in der Volksschule gern bei unseren Nachbarn, beim Hinterrheiner Bauer, gearbeitet. Wir haben ja jeden Tag dort Milch holen müssen, sind jeden Tag in den Stall gegangen, haben zum Teil die Kühe gefüttert. Die Sennerin Wawi hat die sogenannten Buschen gemacht, drinnen grummert und außen herum das andere Heu und wir durften es in den Bahn der Kühe werfen. Haben alle Kühe gekannt. Im Sommer dann wurde ich gleich zum Fürfahren eingeteilt. Das heißt, ich musste das Pferd am Halfter nehmen und führen. Und der Bauer und der erste Knecht haben das Heu mit der großen Heugabel aufgeschlagen auf den Wagen. Und oben war jemand, der Futtertreter, hat man gesagt. Und so wurde das Heu gewonnen. Hat mir großen Spaß gemacht. Genauso hat mich immer interessiert, nebenan der Nachbar war Schmied, Huf- und Wagenschmied. Wenn die Pferde beschlagen wurden, haben wir gern zugeschaut, wenn er mit dem Messer die Hufe ausgeschält hat, dann die Eisen angepasst, das hat er gestunken, denn die Eisen waren heiß, das Horn des Hufes ist verbrannt. Das war ein interessanter Geruch. Oder wir mussten vom Nachbarn, der Wagenschmied war, Schlitten und Wagenteile holen und zum Schmied zum Beschlagen bringen. Ich habe fast alle die vielen Teile, die ein Wagen braucht, bei Namen gewusst, aber heute natürlich alles vergessen. Ja, 1943 kamen dann die ersten Versuche, uns freiwillig zu melden. Einer meiner besten Schulfreunde, der Morauer aus Hallein, Stammführer, hatte Zugang zum Stempel bei der Bahnleitung, hat uns die gefälschten Ausweise gestempelt, dass wir 18 Jahre waren und dadurch in Salzburg in die Jugendverbotfilme gehen konnten. Diese Jugendverbotfilme, die würde man heute jedem Kleinkind zeigen, so harmlos waren die. Und wenn es irgendwie möglich war, haben wir uns halt dann hineingeschwindelt. Im Herbst 1943 kam der Karl Springenschmied, hat uns einen nationalsozialistischen Vortrag gehalten. Springenschmied war der erste und einzige Bücherverbrenner in Österreich und wurde in eine hitzige Diskussion verwickelt, weil wir einen Mitschüler hatten, der bei der Invasion in Narvik dabei war und dann schwer verwundet wurde und nicht mehr brauchbar war und die Handelsakademie besucht hat. Und der hat dem Springerschmied entsprechend gegenhalten können. Es war eine sehr hitzige Diskussion. Dann kam ein SS-Offizier. Ja, wir sollten uns unbedingt zur SS melden. Das ist diese durchschlagskräftige Organisation und Ruhm und Ehren, was der Teufel, was alles. Dann kam ein Gebirgsjägeroffizier mit Ritterkreuz, hat einen interessanten Vortrag gehalten und hat gesagt, unbedingt müsse nicht zur SS. Ich kann euch einen Ausweg sagen. Meldet euch freiwillig, dann könnt ihr selbst die Waffengattung wählen. Aber ich werde zu lang.
Passt schon.
Darf ich mal hinaus?
Ja, freilich. Dann weiter.
Zurück noch zum Morauer.
Ja.
Morauer ist tatsächlich eingerückt. Er muss sehr schwere Verhältnisse gehabt haben. Er hat mir dann einen bedrückenden Brief geschrieben, was er für einen Unsinn gemacht hat, wie schwierig es für ihn ist, wie gefährlich, obwohl er überzeugter Nationalsozialist, soweit man das mit 16 Jahren sagen kann, war, hat es zutiefst bereut. Ich habe mir vorgenommen, diesen Brief aufzubewahren, aber er ist verloren gegangen. Er ist auch, glaube ich, eine Woche, nachdem er mir den Brief geschrieben hat, gefallen, mit 16 oder knapp 17 Jahren. Also nach der Information durch den Gebirgsjägeroffizier habe ich mich freiwillig zu den Gebirgsjägern gemeldet.